Willkommen zu einer neuen Staffel von Familie Dr. Kleist und einer neuen Ausgabe von Verstaubt und Altbacken. Nun in Staffel 8. Wir haben ja nicht wirklich Staffeln. Wir gehen einfach nahtlos von einer Folge in die nächste. Aber trotzdem ein neuer Meilenstein, würde ich sagen, auf dem Weg hin zum letzten Mal Verstaubt und Altbacken. Wir sind langsam so in den letzten zwei Geraden. Noch nicht auf der Zielgeraden, aber die letzte Gerade davor. Und bei mir ist heute mal wieder Konstantin, der auch heute mal wieder zu Gast ist bei mir im kleinen Studio. Und wir besprechen heute die Folge Spitz auf Knopf. War auch gerade Spitz auf Knopf, dass ich die fertig geguckt habe, bevor du hier angekommen bist. Aber grüß dich doch erstmal.
Hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Und ich habe gleich überlegt, 8. Staffel, wann ist die ausgestrahlt worden? Haben wir ein Ausstrahlungsdatum so von der ersten?
Oktober 2018 ging das los.
Oktober 2018, okay. Das heißt, dass, also weil ich versuche es manchmal sozusagen auch so ein bisschen mit den eigenen biografischen Daten jetzt so ein bisschen abzugleichen, in welchem Stadium man da war. Ich zum Beispiel in der Staffel davor war zum Beispiel Barack Obama der US-Präsident. Da weiß man einfach mittlerweile, das ist echt verdammt lang her. So.
Ja.
Und so, dass man jetzt langsam merkt, es kommt näher. Ich weiß nicht, ob man, also aus meiner Sicht, aber ich habe echt keine Ahnung, habe ich auch das Gefühl, dass das Bild nochmal einen Tick anders geworden ist. Die, also vielleicht nicht von der Auflösungsqualität gestiegen, aber irgendwie haben sie es irgendwie geändert so ein bisschen an manchen Stellen. Ich kann sie,
sein, ja.
Nennen sie nachher noch. Aber genau, auch wenn man das so abgleicht, ich habe irgendwie da immer so ein komisches Gedächtnis, kann mich immer relativ genau erinnern, an was da so war, dann ja merkt man schon, es kam schon näher.
Oktober 2018, ja, im Sommer war natürlich WM.
Genau.
Aber Oktober 2018 weiß ich nicht mehr, was ich da gemacht habe. Also logischerweise, ich war angestellt dann schon in der Firma und wir waren dann schon umgezogen zum EURIF Campus nach Schöneberg. Aber was da jetzt sonst so drumherum war, keine Ahnung. Also aber ich stimmt, würde mich vielleicht noch erinnern.
Also. Stimmt, WM ist auch immer so ein Zeitraum. Also Es war sozusagen ganz kurz, nachdem Deutschland nicht mehr der amtierende Weltmeister war.
Ja,
das fühlt sich schon sehr lange her an.
Und irgendwann in der Zeit habe ich dann wieder angefangen, mich mehr für Vereinsfußball zu interessieren. Aber darüber sprechen wir jetzt heute nicht.
Nein.
Da gibt es ein Schwesterprogramm von uns, ein Tor zu allen Zeiten, wo wir ab und zu darüber reden, was so um Fußball ging in der Zeit.
Ja.
Heute also nicht um Fußball. Es gibt ja eine Fußballszene hier in dieser Folge, ganz kurz.
Ja, stimmt.
Aber wir haben erstmal einen neuen Vorspann gesehen, habe ich natürlich darauf geachtet, weil du beim letzten Mal, glaube ich, das den Blick sensibilisiert hast. Und sehr viele Namen. Ich glaube, in der letzten Staffel war es ja so, dass die Namen sehr stark reduziert wurden, dass es nur 2-3 Namen waren, aber sehr viele Gesichter. Jetzt sehr viele Namen, inklusive Winnie Böwe, die, glaube ich, das erste Mal im Vorspann überhaupt steht.
Stimmt.
Und auch die Kinder, also Julian König, Anne-Sophie Triesch, die sind alle mit im Vorspann jetzt diesmal.
Also. Und wer allerdings rausgeflogen ist, ist Peewee, also Mio Wolf. Das fand ich schade, also das beunruhigt mich ein bisschen. ich fand es überraschend von den Kindern, dass dieser Marie Coroll drin war, aber Mio Wolf raus.
Ist der echt rausgeflogen?
Der war es nicht drin, okay. Genau. Also wir können es gerne auch nochmal einschalten. Aber
Und es war auch eine noch unbekannte Rolle drin, die noch nicht vorkommt mal wieder. Das ist so ähnlich wie bei dieser Marie Coroll. Dass sie am Anfang ja als Lisa Marie Werner noch dabei war schon im Vorspann, aber dass es noch keinen Auftritt von ihr gab über mehrere Folgen. Und ich habe jetzt den Namen gerade nicht, es war ein ausländisch klingender Name. Hier, Artemis Chalkido. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Ja, aber du hast, glaube ich, recht. Kein Mio Wolf.
Und das stellt natürlich, da stellt sich die Frage, warum er raus ist. Und es stellt sich für mich aber auch die Frage, warum Lisa Marie Coroll drin ist. Weil wir sehen auch ein Bild in der Praxis. Der Vorspann arbeitet ja immer mit verschiedenen Motiven. Und hier arbeiten sie ja mehr mit diesem Motiv, dass man nicht in die Kamera guckt oder sich aktiv sozusagen für den Vorspann präsentiert, sondern wirklich, dass man, ich weiß nicht, gibt bestimmt
Szenen zeigt oder so,
genau. Ja. Und es das heißt sozusagen irgendwie, also ich finde, das wirft für mich die spannende Frage auf, bricht Clara das Ding wieder ab, kommt sie wieder
so
eine Reise nach, also irgendwie muss sie ja wieder aktiver vorkommen. Aber wir haben ja schon festgestellt, dass es immer sehr variabel ist, so mit wer im Vorspann genannt wird und wer.
Ja, und ich meine, Inge und Bernd wurden ja auch, glaube ich, in Staffel 6 oder so, glaube ich, immer im Vorspann genannt und waren in 2 Folgen. Also wer weiß, was es damit auf sich hat.
Das stimmt.
Ja, grundsätzliche Meinung zu der Folge können wir, glaube ich, ans Ende verschieben, weil wir jetzt schon ein bisschen sprechen.
Gerne.
Von daher steigen wir doch einfach mal ein in die Folge 1 der 8. Staffel Spitz auf Knopf. Wir beginnen bei Christian, der weiterhin seine Schichten als Notarzt fährt und zu einer Frau Wegener kommt, deren Baby nicht mehr atmet. Es hat beim Stillen geröchelt und Christian gibt einen, ja, saugt irgendwie, weil das Baby erkältet ist, den Schleim ab und atmet sofort wieder. Also alles ist wieder gut und Christian erklärt, kleine Babys müssen erstmal lernen, wie sie mit dem Mund atmen und bei Schnupfen und beim Verschlucken kann es zu kleinen Komplikationen kommen. Frau Wegner denkt daran, eventuell Nasenspray einzusetzen, aber davon rät Christian auf jeden Fall ab. Meint, er lässt ihr aber den Absauger da, wenn noch was ist, kann sie sich melden. Dann sind wir bei Paul und Lotte beim Frühstück und Piwi kommt dazu, fragt, wo alle sind und Christian hat Nachtdienst, Tanja ist schon in der Praxis und Inge kommt ebenfalls herein und fragt, was macht denn Piwi noch hier? Wo ich ihr die Rückfrage stelle, was macht sie eigentlich hier? So.
Ja.
Naja, auf jeden Fall ist es bereits 7.45 Uhr. Oder wie die Thüringen getreu, sie hier sagen, 7:45.
So nämlich. Genau.
Und er muss los, aber muss auch noch duschen. Anke kommt mit Ben herein. Inge nimmt das Baby und sagt, wir kümmern uns jetzt um meine Social-Media-Unterlagen. Und im Nebensatz von Paul wird irgendwie klar, dass sie irgendwie Rentnern beibringt, mit Social Media umzugehen. Das ist wohl ihr so ihr Ehrenamt. Es ist wenig Zeit vergangen, ne? Das Baby ist immer noch klein.
Ja, stimmt. Das hat sich nicht besonders groß entwickelt. Das ist wahr.
Ja, also kein 2-Jahres-Zeitsprung oder so. Und Inge erzählt, Bernd macht heute seinen legendären Milchreis. Und Lotte meint, da sind wir aber pünktlich.
Also manchmal ist diese Familie auch wirklich sehr so mit sich selbst beschäftigt, ne? Also da ist immer noch so dieses alte, ich schlag dich doch jeden Mittwoch beim Cricket und dass dann die Jugendliche dann auch jetzt sagt, bei was? Der angeheiratete Onkel der Person, die eigentlich auch angeheiratet war oder nicht mal angeheiratet, der Freund der angeheirateten ehemaligen Partnerin des Onkels, dessen Frau, egal, ich versuche den Satz nochmal.
Weißt du, ist immer leicht zu erzählen, was Inge in der Familie bedeutet. Ja.
Ganz genau, ist ganz einfach.
Keine lange Geschichte.
dass der macht einen Milchreis und da ist natürlich die Jugendliche vollkommen keen und kann überhaupt nicht mehr an sich halten. Da ist die pünktlich.
Es ist auch witzig, wie einfach sie die Familie so zufriedenzustellen ist. Das mit so eben Boccia und Milchreis, ja, und so. Ich könnte mir voll vorstellen, der macht einfach Milchreis von Dr. Oetker und macht vielleicht noch, weiß ich nicht, irgendeinen besonderen Zimt dran oder so.
Ja, stimmt.
Oder macht den mit Apfelsplittern oder so. Mm. So ähnlich wie Paul seine Ravioli noch mit Ketchup oder was war es noch zusätzlich. Also.
Ja, stimmt.
Das ist jetzt voll der geile Milchreis, der legendäre.
Ja, also. Aber gut, ist ja super, wenn anscheinend, also ich hoffe, dass das aber nicht das Zeichen ist, dass Lotte jetzt total brav und happy ist mit allem und also ich hoffe, dass es da noch ein bisschen knallt.
Ja,
aber es scheint sich ja gut mit Paul irgendwie zu verstehen.
Ja, das war jetzt kein Thema in der Folge, ne? Ja. Weiter mit unserem legendären Podcast. Die Patientin Pagels ist in der Praxis und hat Zyklusschwankungen. Sie kriegt einen neuen Termin von Nora und kommt morgen wieder und Christian kommt von der Nachtschicht herein. Er meint, er hat zwischen den Einsätzen geschlafen. Hm. Ich weiß ja nicht, also, ich weiß nicht. Ich sage einfach mal, ich weiß ja nicht, weil wenn so ein Arzt jetzt morgens zur Schicht kommt und Nora sagt ja dann auch so, Mensch, haben Sie denn gar nicht geschlafen? Hm. Das ist ja fast so wie, Mensch, ja, haben Sie die ganze Nacht Drogen genommen? Ach Mensch, Herr Doktor.
Also, dass da niemand sozusagen, also Tablettensucht ist ja nun auch was man leichter verheimlichen kann als andere Süchte, würde ich mal sagen. Weil so eine Tablette ist sehr klein, sehr handlich, ist genommen und wirkt nicht so bewusstseinsverändernd. Mm. Und dass da niemand so denkt, ey, ganz ehrlich, Christian, kann es sein, dass das mit den Tabletten, dass du da heimlich weitermachst oder sowas? Weil den Verdacht würde ich einfach haben, weil sie sagt ja auch noch, finanziell ist es jetzt nicht mehr nötig. Und er sagt, ja, ich muss es halt einfach tun als Arzt. Aber wenn ich mir vorstelle, ich würde im Wartezimmer warten und es würde heißen, haben sie denn gar nicht geschlafen, würde ich echt denken, will ich jetzt mich von dem Arzt behandeln lassen?
Ja, das erinnert mich an die Story von Alexander Siddig, der hat mitgespielt in Deep Space Nine und der wurde dann mal angesprochen irgendwann von den Produzenten irgendwie, Sid, also wir können dir helfen, ne? Also du, wenn du Drogenprobleme hast oder so, was, Drogenprobleme? Nein, was wollt ihr denn so? Naja, wir sehen, dass du immer sehr übermüdet bist und immer Augenringe hast und kaum deinen Text weißt und so. Aber er hat einfach immer nur die ganze Nacht gezockt. Auch ein Problem natürlich.
Vielleicht hat Christian das auch gemacht.
Ja. Nora fragt, warum er das eigentlich noch macht. Finanziell ist es doch nicht mehr nötig, aber Christian macht es aus Leidenschaft und Berufung. Tanja ist auch schon früh da, denn es gibt neue Bewerberinnen. Offenbar sind Edeltraut und Susi sind offenbar beide weitergezogen.
Ja, das stimmt. Ja. Stiller Abschied, so, ne?
Ja. Und sie führt die Bewerbungsgespräche. In den letzten 2 Wochen hat Nora allein komplett assistiert, meint, ihre Familie sieht sie schon bald. Und Tanja verspricht, heute wird jemand eingestellt. Und Christian meint zu Nora noch, Eisenach ist stolz auf sie. Hier habe ich eine neue Abkürzung gelernt. MFA, medizinische Fachangestellte. Hm. Frau Pagels kommt wieder nach Hause und wird von einem wunderschönen Hund begrüßt. Und ihr Mann sucht gerade nach irgendwelchen passenden Schrauben, baut an irgendwas herum, kommt eventuell zu spät zu seinem ersten Fahrschüler und sie meint, er soll jetzt einfach zur Arbeit gehen. Er entschuldigt sich, dass das noch nicht fertig ist und erledigt es heute Abend. Und sie macht sich heran, das Gewächshaus auszuräumen und stolpert dann aber und fällt mit dem Kopf auf einen Stein. Der Hund ist ganz beunruhigt und bellt und ja.
Ja, da beginnt jetzt eine Story, aber da kommen wir wahrscheinlich gleich zu mit diesem, wo sich der Hund auf den Weg macht. Aber ich fand den Anfang von den Storys jetzt relativ hart. Also ein Kind, das nicht atmet, ja. Wie sie da so auf den Stein knallt. Ich war fast überrascht, muss ich sagen, dass das so, wie gesagt, fand ich eine harte Verletzung irgendwie.
Es ist jetzt mehr als das Übliche, man geht eine Treppe hoch und wird so ein bisschen, ich bin ein bisschen schwach im Bauch oder so, sondern es ist wirklich eine drastische Darstellung von einem Notfall.
Genau, es gibt ja eigentlich, ist die Serie so gestaltet, dass du dich ja sehr gut von dem auch innerlich so entfernen kannst und distanzieren kannst von dem, was passiert, weil diese Schmerzen sind halt einfach immer gespielt. Hm. Es gibt seltene Szene, wo man denkt, jetzt gucke ich weg. Hm. So. Und das war so eine Szene, wo ich so ein bisschen dachte,
erschaudert.
Genau. Mhm.
Tanja hat ein Gespräch in der Praxis und die Bewerberin sagt, die Praxis gefällt ihr wirklich gut, aber sie hat auch noch ein anderes Bewerbungsgespräch und diese andere Praxis, die ist für sie in Laufweite. Und Tanja meint, tja, da können wir nichts machen. Trotzdem danke und die Bewerberin geht. Christian kommt kurz rein, fragt, wie es läuft. Er hat noch Hausbesuche und erzählt von Frau Wegner und dem Baby. Draußen am Empfangsschalter kommt die Bewerberin kurz vorbeigelaufen und Piwi und Hatzfeld finden sie hübsch und meinen, die passt doch super hierher. Die haben mir sofort am Aussehen angesehen, dass sie qualifiziert ist. Und Nora meint, genau deswegen macht Tanja die Bewerbungsgespräche. Hatzfeld meint, ein bisschen was fürs Auge kann doch nicht schaden. Und qualifiziert muss sie ja sein, sonst hätte Nora sie gar nicht ausgesucht. Nora arbeitet an eurem Frauenbild und wenn weiter dümmlich gestarrt wird, dann kriegt ihr hier Tresenverbot.
Das klingt eigentlich eher wie so ein Kneipengespräch, oder?
Stimmt. Die Barkeeperin Nora.
Ja. Ah, das wäre eigentlich eine schöne Vorstellung.
Ja, so ein Nebenjob noch. Auch noch Nachtdienst.
Ja, warum nicht? Ich muss es halt einfach tun.
Wir sehen ganz kurz, wie Frau Pagels immer noch benommen im Gewächshaus liegt mit der Platzwunde am Kopf. Und dann trifft Christian Bernd auf der Straße. Und der Hund von Frau Pagels kommt bellend angelaufen und Bernd nennt ihn den Hund aus dem Reisebüro. Also wir haben erfahren, er ist Fahrlehrer und sie arbeitet offenbar im Reisebüro als Nachfolgerin von Leonie Sturm. Und sie gehen weiter, der Hund folgt dann Christian und kommt tatsächlich dann mit in die Praxis und Nora erkennt den Hund von den Pagels, ruft sie an, aber niemand geht ran. Und dann ein Herr Drewes meint dann, wir könnten doch den QR-Code scannen. Und davon haben Nora und Christian noch nie gehört, haben auch gar keinen Scanner, meint sie. Aber er meint, nein, das macht er mit seinem Smartphone. Und er findet heraus, das ist der Hund Luna und er ist tatsächlich von den Pagels. Und als sie fragen, wer er eigentlich ist, sagt er, er hat einen Termin bei Frau Ewald. Hier wird man natürlich schon gleich stutzig, weil warum hat ein Mann einen Termin bei Frau Ewald? Mhm. Aber wir werden es später sehen.
Hier fand ich überraschend, ich meine, das war ja die einzige Szene in dieser Folge, wo Bernd richtig Text hatte, glaube ich,
ja.
Und wo er so richtig da stand. Und der war ja schlecht gelaunt bis zum geht nicht mehr. Also der war so, irgendwas scheint er ja zu haben. Irgendwie lief er nicht so ganz gerade.
Ah, habe ich gar nicht gesehen.
Also er ist nicht so ganz ordentlich gelaufen und dann irgendwie, wie geht's? Ach ja, irgendwie so. Also er war so total, dann hat ihn dieser Hund total genervt.
Ja.
Und ist dann irgendwie. Brötchen sind runtergefallen. Christian sagt aber auch so komisch, dann holst du halt neue. Und irgendwie sind beide in so einem ganz merkwürdigen Dialog. Meine Theorie ist ja, dass Christian ihm kurz davor erzählt hat, dass er mal mit Bernds Freundin damals was hatte. Das sag ich.
Kann natürlich sein, ja.
Sag mal, das sind Inges Brötchen.
Ja, da musst du halt noch mal zum Bäcker gehen.
Komm, die wird mir den Kopf abreißen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.
Ebenso.
Frau Pagels liegt immer noch benommen im Gewächshaus. Man sieht sie kurz aufstehen oder versucht aufzustehen, aber sie hat Schmerzen oder sie kommt jedenfalls nicht hoch. Bei Tanja ist nun Frau Wegener mit dem Baby, das Schnupfen hat, und als Mutter meint sie, ist sie gut ausgelastet, weil sie hat das Baby und auch noch ein Zweijähriges und hat wenig Zeit für die Beckenbodengymnastik, die Tanja verordnet hat. Und Tanja meint, die Senkung des Beckenbodens, die sollte nicht so bleiben, denn wenn die Muskulatur erschlafft, kann es zu ernsten Erkrankungen kommen, wie zum Beispiel Blasenschwäche und auch Rückenschmerzen. Aber man merkt, so richtig ernst nimmt die Patientin das nicht. Also wenn ich Patientin wäre, würde ich da ja wenigstens sagen, ja, Frau Doktor, natürlich, Frau Doktor, und würde es dann nicht ernst nehmen, anstatt ihr so ins Gesicht das nicht ernst zu nehmen. Ja, ist ja gut jetzt, ich hab's ja verstanden. So.
Lustig, weil das ist genau das Motiv, über das ich auch nachgedacht habe, also wo ich auch mal geschrieben habe, mir ist an der Stelle irgendwie noch viel stärker aufgefallen als sonst, dass Patienten die Ärzte nicht ernst nehmen, kommt wahrscheinlich wirklich oft vor, aber dass sie so oft offensiv gegenarbeiten müssen. Also, dass sie versuchen, den Arzt quasi noch ein bisschen davon zu überzeugen, dass der Arzt Unrecht hat.
Aha, ja.
Das ist eigentlich so ein bisschen, weil sie macht's ja die ganze Zeit mit, ach ja, ich brauch's ja nicht und ist ja jung. Hat doch bislang auch alles geklappt, genau. Und all das Ganze. Und wo man so denkt, wenn du wirklich willst, dass du sie los bist, dann solltest du so nicht argumentieren. Nein. Also wenn du willst, dass sie Ruhe gibt.
Man hat so den Eindruck, sie hat hier so die Argumente von wegen, ich bin ja noch jung und so weiter, die oft andere Leute sagen, die von Medizin keine Ahnung haben. Mhm. Wenn du irgendwie sagst, ja, ich habe mir das Bein gebrochen und die Achillessehne gerissen. Ach, du bist ja noch jung, das heilt ja wieder. So, das ist so eher das Argument von außen oft.
Ja, stimmt.
Christian hat Herrn Pagels dann angerufen, aber erreicht nur die Mailbox, und er sagt dann, Nora, wenn sich die Pagelsens bis mittags nicht melden, dann geht er nochmal hin und bringt den Hund vorbei. Tanja ruft die Bewerberin Janine Drewes auf, stattdessen kommt ein Jan Drewes herein, der mit dem QR-Code, und es gibt hier eine sehr lange Szene von mehr als 4 Minuten. Er sagt, sie hätte ihn als Mann nicht in Betracht gezogen und deswegen hat er falsche Angaben gemacht. Es ist nicht die erste Praxis, bei der er sich bewirbt, deswegen weiß er, wie das läuft. Er hat keine Berufserfahrung, er war jung und blöd, er hat die falschen Freunde gehabt mit Aussicht auf schnelles Geld, aber jetzt hat er kapiert, worauf es ankommt. Er ist nicht vorbestraft, er hat nämlich nochmal Glück gehabt. Und Tanja meint, und wieso haben sie dann mit 20 die Kurve gekriegt? Und er meint, sein Kumpel brauchte einen Notarzt und dieser Notarztassistent, der hat ihn total beeindruckt, mit welcher Ruhe und Präzision der gehandelt hat. Und seitdem ist sein Traumberuf, ebenfalls Notfallassistent zu werden. Und diese Ausbildung zum Rettungssanitäter hat er bei der Bundeswehr angefangen, aber kurz vor der Prüfung ist er rausgeflogen, weil er bei der Grundausbildung zum Soldat bei einem Trainingslauf den schweren 10-Kilo-Rucksack von einem Kumpel von ihm genommen hat, weil der bei 30 Grad kurz vorm Kollaps stand. Und der Unteroffizier fand das gar nicht witzig und es gab deswegen einen Rauswurf wegen Gehorsamsverweigerung. Denn konnte er die Ausbildung nicht woanders weitermachen, weil dieser Rauswurf sich bei der Bewerbung nicht wirklich nützlich gemacht hat, sage ich mal. Und Tanja ist zumindest imponiert, dass er noch seinen Traumjob lernen will. Und der Herr Drewes sagt, er will das alles wirklich. Erstmal will er Arzthelfer werden. Er fuchst sich schnell in den Bürokram ein. Und das Medizinische und der Umgang mit den Patienten, das ist alles genau sein Ding. Und Tanja überlegt und sagt dann, irgendwas sagt ihr, dass er zu ihnen passt. Außerdem ist er der Einzige, der sofort anfangen kann. Und wenn er Nora überzeugen kann, dann hat er den Job. Und dann sagt sie zu ihm noch, Abmarsch. So als Militärbegriff wahrscheinlich.
Aha, ja. Ah, stimmt. Oh. Also, ich weiß nicht. Dieser Typ ist für mich ein wandelnder Dahlmann.
Oh, okay.
Also, ich habe echt, ich kann ja vielleicht, ich muss es mal so ein ganz bisschen, so ein Resümee. Wir haben es ja jetzt gerade Anfang Januar. Und ich fand ja, wir haben eigentlich diese Folge ziemlich perfekt gehabt, dass so zwischen den Jahren so eine schöne Feierfolge war mit dem der Brautstrauß. Stimmt. Nachzuhören natürlich in den Mediatheken.
Oh, in den Mediatheken sind wir jetzt schon. Alles klar, ja, Mensch. Öffentlich-rechtlich finanziert hier. Von, ja.
Genau. So, und jetzt, diese Folge war für mich lange eine richtige Anfang-Januar-Folge, so wo man so richtig, das fängt nicht an mit so schönem Familienglück, sondern das fängt an mit, ach, Kind kann nicht, atmet nicht mehr und Frau knallt da irgendwie auf den Boden und sowas. Und dann fing es an mit so einem Vollpfosten als Bewerber. Also der hat mich richtig geärgert. Jeder Satz hat mich geärgert. Also weil der so ein... Also wie kann man, also es gibt doch manchmal dieses Antwort ja, so. Und ja, also wie blöd kannst du dich bei einem Bewerbungsgespräch verhalten? Antwort bei ihm auf jeden Fall ja.
Mhm.
So, Also diese Sätze, dass er sich als Mann bewirbt, der hätte ich denn als Mann auch den Job bekommen? Sie sagt ja und er sagt, glaube ich, in keine Sekunde. Also stellt total so ein bisschen ihre Objektivität und Integrität auch in Frage, dass sie das irgendwie auch nach Qualifikation bewertet. Dann fragt sie ihn was und er sagt, raten Sie mal irgendwie, warum ich rausgeflogen bin, oder ich weiß nicht mehr genau. Ist doch bescheuert, ihn das jetzt hier alles zu erzählen, als er von der Bundeswehr erzählt. Ich hatte Aussicht auf schnelles Geld. Was soll denn das heißen? Ich war jung und blöd. Also dann soll er aktiv eine Geschichte erzählen. Also mein Lebenslauf ist so, ich bin auf das Gymnasium gegangen und dann gab es einen Freund mit Drogen. Ich hatte familiäre Probleme und dann habe ich das genommen. Ich bin seit 5 Jahren nämlich irgendwie sowas. Wir sollen eine Story erzählen, die einfach keine Interpretation offen lässt, wo man sich denkt, das ist jetzt, also so, weil es klingt ja schon so, als ob er da am Gesetz ein bisschen vorbeigerauscht wäre. Und dann auch bei dieser Frage, warum sind Sie denn bei der Bundeswehr raus? Sie wollen meine Seite der Geschichte hören. So, er erzählt es auch überhaupt nicht souverän, dass er sagt, die andere Seite, ich kann das auch verstehen und so weiter, sondern er pocht sehr so auf seiner Darstellung und sieht die anderen sehr so als Feinde.
Es wird halt überhaupt nicht klar, was die Backstory überhaupt ist. Ne?
Das, genau.
Das ist halt, also ich glaube ganz bewusst, weil man vermutlich ihn als Sympathisanten wollte und dann wollte man nicht zu viele negative Eigenschaften schreiben, sondern stattdessen deutet man nebulös irgendwas an, was dann aber auch nicht klar ausspricht, er war drogenabhängig, er hat Tankstellen überfallen oder was auch immer, sondern es ist so, ja, der hatte da mal irgendwas mit dem Gesetz, aber jetzt ist er ein total lieber. So.
Ja, es macht ja vielleicht sogar dramaturgisch Sinn, dass wir vielleicht ihn noch mehr kennenlernen und was erfahren oder sowas, aber wenn wir die Figur ernst nehmen, dann hat er sich irgendwie auf seine Art hatte immer noch für mich was Unsouveränes und ja, und irgendwie so überall ist immer was schiefgelaufen, ja, und das lag dann an den anderen oder also...
Ich hatte ja eigentlich voll den Riecher, dass es eine Trans-Story wird, als er eine Bewerbung als Frau angegeben hat und dann eben als Mann reinkommt, dass er halt irgendwie Trans-Mann ist. Aber war dann ein anderes Thema.
Ja, aber den Verdacht hatte ich auch ganz kurz, das stimmt.
Christian leint dann den Hund bei Nora an und geht dann eben los, um ihn zu den, wie heißen sie? Ich habe echt Schwierigkeiten.
Pagels,
die ganze Zeit die Namen mitzumerken bei dieser Folge. Nora spricht Christian noch auf den Herrn Drewes an. Unfassbar, wer sich heutzutage alles auf medizinische Fachangestellt, das ist lustig, ich habe das aus Versehen gegendert, Fachangestellt bewirbt, also nicht Angestellter oder Angestellte. Christian meint Tanja und sie werden das gemeinsam entscheiden und Nora findet, der Hund steht Christian und Christian sagt, lassen Sie das nicht meine Familie hören, denn Paul wünscht sich schon seit Jahren einen Hund und Nora sagt, ich trinke gern Prosecco. Als Bestechung, verstehst du? Und sie lachen und Christian geht los. Mit dem Hund kommt Christian dann zum Gewächshaus und zum Glück hat er auch seine Arzttasche dabei, denn er findet sie, die Frau Pagels, im Gewächshaus liegend, wieder bewusstlos und ruft den Krankenwagen, legt ihr eine Infusion und dann kommt sie ins Krankenhaus und er kümmert sich um den Hund.
Zwei Sachen da. Zum einen finde ich ja wirklich überraschend, dass das Familienhaustier-Element nicht reingekommen ist bislang in die Dr. Kleist-Sache, weil ich finde, wir haben ja so viele Konflikte, die sich wiederholen. Ziehen wir jetzt zusammen, heiraten wir und sowas? Können wir Job und Privatleben miteinander vereinbaren und so? Und das sind ja ganz oft wirklich sehr parallele Konflikte. Und so ein Haustier kann ja auch neue Konflikte hervorrufen und irgendwie ein anderes Leben noch reinbringen und gibt eigentlich immer einen Sympathiebonus, wenn es vor allem ein kleiner, süßer Hund ist. Und dementsprechend bin ich ein bisschen überrascht, dass sie das nicht drin haben.
Ja, das stimmt. Es gab mal ganz am Anfang diese Story mit dem kleinen Hund, glaube ich, Staffel 1 oder so, der da irgendwie kurze Zeit bei, oder war das ein Kaninchen oder irgendwas war doch mal mit Peewee, oder eine Ziege, ja erwischt Peewee mit der Ziege im Bett. Genau, das war doch die.
Ja, jetzt kriege ich einen 50 Minuten Lachanfall, weil ich das irgendwie wieder infantil werde. Die zweite Frage aber, die ich hatte, an dich, auch als Hundebesitzer, ist das realistisch, dass der Hund sich meldet? Also Hunde sind ja, glaube ich, sehr fürsorgliche Tiere, auch so für ihre Herrchen und Frauchen. Aber ist das sozusagen, erstens würde er das machen, würde ein Hund das klassischerweise machen? Und zweitens, warum holt er nicht einfach Hilfe in der Nachbarschaft, sondern gäbe es wirklich Hunde, die so das schaffen würden, zum Arzt zu kommen, der irgendwie in der Altstadt arbeitet, also in der Innenstadt, also vermutlich schon ein bisschen ein paar Häuserecken entfernt?
Also wenn der Hund weiß, wer der Arzt ist, dann vielleicht schon. Also wenn der Hund irgendwie gelernt hat, dass dieser Mensch, der so und so riecht, immer dann kommt, wenn es Frauchen schlecht geht und danach geht es Frauchen besser, dann könnte das sein. Ist allerdings eine ziemlich weitergeholte Sache, dass der Hund das tatsächlich weiß. Was die andere Frage angeht, kommt sehr oft die Rasse an. Also bei mir, mein Hund würde wahrscheinlich einfach nichts machen.
Okay.
Wenn ich da irgendwo liege, dann das ist ein Husky, dann so, oh ja, Herrchen, ja, ich spiele jetzt hier und so. Das ist aber, glaube ich, was, es könnte sein, es ist ein Australian Shepherd, also ein Schäferhund, und die sind sehr fürsorglich.
Okay.
Weil ja eben, sie müssen die Schafherde beisammenhalten, das ist so in ihren Urinstinkten. Da kann es schon sein, dass der dann auch Alarm schlägt, wenn irgendwas ist. So ein Hütehund oder ein Wachhund oder ein Schäferhund kann das eher als einen Husky, der eben einen sehr ein Freigeist ist, oder ein Berner Sennenhund könnte das wahrscheinlich auch nicht.
Okay.
So. Aber es ist schon vorstellbar, dass der dann irgendwie Hilfe holt.
Dann ist ja cool, dass sie so einen auch genommen haben,
ja,
dass er das leisten könnte.
Ja. Jan Drewes und Nora besprechen sich in einer Lounge in der Praxis, in einem neuen Set. Und Drewes fragt, ob sie was gegen Männer in Frauenberufen hat und meint, sie hat Vorurteile.
Muss ich noch da, also einfach, oh, dieser Typ.
Ja, und Nora erwähnt es aber hier auch und sagt, damit wollen sie also bei mir punkten. Interessante Strategie.
Ja.
Und Drewes sagt, ja, manchmal spreche ich zu schnell. Und Nora meint, Ehrlichkeit kommt bei mir schon besser an. Drewes erklärt, er ist technisch versiert und liest ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Er will den Job auf jeden Fall und akzeptiert auch ihre Überlegenheit im Beruf. Und Hatzfeld kommt da rein und ist überrascht und meint, hier haben nur Praxismitglieder Zutritt. Und Nora sagt, ganz genau, darf ich Ihnen vorstellen, unser neuer MFA. War das die richtige Abkürzung?
Mhm.
Ja. Und dann fragt Herr Drewes noch, ob Sie Herr Dr. von Hatzfeld sind. Und Hatzfeld geht nicht auf ihn ein. Und ja, Nora sagt, glaube ich, zum Abschluss noch, als er so verdutzt guckt, merken Sie sich diesen Gesichtsausdruck, Sie werden ihn nie wiedersehen.
Also. Ich habe ja ein bisschen das Gefühl, die Einstellung ist nur erfolgt, dann von Noras Seite aus, um ihn zu ärgern.
Ja, ne?
So ein bisschen. Im Moment.
Ja.
Aber da kommt noch ein Satz, kam von ihm, der auch noch der richtige Knaller ist. Ohne dass er ihr PC-Programm kennt, sagt er, ich könnte ihr PC-Programm auf Vordermann bringen.
Hm.
Also erstmal klar zu, also weil er sagt ja vorher, sie haben Vorurteile. Er hat Vorurteile, dass er nämlich denkt, als junger Mensch wäre er den älteren Leuten informatiktechnisch überlegen.
Ja. Das ist so eine Klischee-Story, ne, dass der junge Typ, der auch den QR-Code weiß und so, dass der junge Typ sich jetzt mit Computern auskennt. So.
Ja.
Nach dem Gespräch kommen die beiden wieder zur Theke nach vorne zum Tresen und Christian kommt ohne den Hund wieder herein und erzählt, dass Frau Pagels jetzt in der Klinik ist und Nora erklärt, Frau Ewald hat sich für Herrn Drewes entschieden. Nun ein Schnitt in eine Szene, in der Christian in Tanjas Zimmer herumbrüllt und sagt, was hast du dir bei gedacht? Du kannst doch nicht einfach jemanden einstellen. Wir sprachen vom Bewerbungsgespräch. Und Tanja meint, ja, dazu gehört auch die Auswahl, nur weil du keine Lust hast, dich hier hinzusetzen. Die Tür wird eingetreten, fällt aus den Angeln und Hatzfeld kommt ebenfalls wutschnaubend herein. Das ist doch hier eine Praxisgemeinschaft. Einfach ohne uns hier irgendwelche Personalentscheidungen treffen. Dann kommt noch auf den Trümmern der Tür Piwi herein und sagt, das ist hier gegen den Spirit.
Jetzt, wo er den einen Tag der Woche mal da ist, ist das hier gegen den Spirit, ja.
Ich wusste ja wirklich nicht genau, ob er jetzt dafür oder dagegen ist. Das
ging mir auch so.
Ja. Ist das gegen den Spirit, dass sie jetzt hier streiten, oder ist es gegen den Spirit, dass Tanja jemanden einstellt?
Ja, das war für mich auch ein klar, ja.
Vor allem, weil der nachfolgende Satz ist, du hast doch immer gesagt, wir sollen uns hier mehr einbringen. Könnte ja auch bedeuten, Tanja bringt sich mehr ein, indem sie jemanden einstellt. So.
Ich dachte auch kurz, dass es 2-2 ist,
ja,
genau.
Ja. Tanja meint, dagegen zu sein, gegen diese Einstellung, ist überhaupt keine Option mehr, denn der Mann hat eine Zusage von ihr bekommen. Drewes hat außerdem eine Zusatzqualifikation, nämlich eine fast abgeschlossene Ausbildung zum Rettungssanitäter, und das kriegt man sonst mit anderen MFAs nicht. Piwi meint, Nora braucht Entlastung und keine zusätzliche Belastung, dadurch, dass sie ihn einarbeiten muss. Und Tanja meint, Nora hat doch zugestimmt, und außerdem war er der Einzige, der sofort anfangen konnte. Der soll ja auch keine OPs am offenen Herzen durchführen. Sie hat ihnen Arbeit abgenommen, sie könnten dankbar sein. Hatzfeld ist aber nicht dankbar, denn niemand hat ihn gefragt, ob er vielleicht die Bewerbungsgespräche führen will. Und Tanja meint, nun, sie sind ja auch nur Angestellter. Niemand würde also auf die Idee kommen, sie damit zu betrauen. Das hat tief gesessen, und Hatzfeld antwortet mit einem Gegenschlag, als er antwortet, was haben Sie an Praxisgemeinschaft eigentlich nicht verstanden? Ich hätte nie zulassen sollen, dass Sie hier eingestellt werden. Beide haben Wirkungstreffer gelandet, und der unparteiische Christian sagt, so, hier endet das Gespräch. Wir gehen alle nach Hause und schlafen eine Nacht drüber. Aber Hatzfeld setzt noch einen Schlag nach dem Gong und sagt, ja, natürlich, wird in der Horizontalen entschieden.
Das ist wirklich übel.
Aber Christian sagt auch zu Tanja noch, wir sprechen uns noch. Also keine Harmonie gerade in der Praxis.
Was mir grundsätzlich, also ich habe da was also wir kommen wahrscheinlich nachher, muss man diesen ganzen Komplex mal so ein bisschen ich finde, man muss da eine ganze Menge sortieren, weil da eine Menge viel falsch läuft in der Praxis. Aber grundsätzlich hat mir da der Streit mal so gefallen, dass alle vier so voll dabei sind und es richtig knallt, fand ich gut.
Ja, ist eh eine Folge, die relativ konfliktreich ist.
Ja.
Was ich ja nicht per se schlecht finde, weil kann ja dann dahin führen, dass man näher zusammenwächst.
Vielleicht läuft es mittlerweile auch echt umgekehrt in diesem kurzen Zeitraum und Paul und Lotte schmeißen den Haushalt und Tanja und Christian streiten sich und dann sagt immer, die beiden kriegen das schon wieder hin und dann knallt wieder die Tür. Das genau. War Christian.
Genau, dann muss Paul im Garten mit Christian und Tanja am Tisch sitzen und sagen, wenn ich laut Musik hören will, dann muss man das auch mal akzeptieren.
Tanja, wir sind doch hier nicht auf dem Affenfelsen.
Genau. In der Klinik ist Christian dann bei den beiden Pagels und sie ist noch nicht über den Berg, lag stundenlang im Gewächshaus und ist deswegen dehydriert und deswegen kriegt sie auch eine Infusion, muss jetzt unter Beobachtung sein, aber in den im Krankenhaus ist sie in den besten Händen. Ja, sie ist gestolpert, erzählt sie, und ihr war komisch und morgen früh kommen die Laborwerte und der Hormonspiegel. Bis dahin soll sie einfach positiv denken, das hilft bei der Heilung. Das vergisst man ja so ein bisschen, dass sie am Anfang auch Patientin war bei Tanja, also dass sie nicht einfach nur irgendwie über eine Gartenschere gestolpert ist, sondern tatsächlich auch was anderes Medizinisches noch hat.
Genau, es war eigentlich kein Cold Open in diesem Fall sozusagen. Ja.
Beim Rausgehen aus der Klinik, aber da müssen wir gleich nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich beim Rausgehen ist, trifft Christian Michael und Rosalie, die Neubesetzte, und Michael sagt, ja, der Urlaub ist im Krankenstand untergegangen und sie sind auf dem Weg zu Inge. Es wird hier irgendwie enthüllt, dass er jetzt alleinerziehender Vater ist. Also Rosalie ist jetzt mit ihm in Eisenach, nicht mehr bei Lisa in Paris und Michael meint, Christian ist ein großes Vorbild in Sachen Familie, weil er hat ja 4 Kinder Vorsprung, da kann ihm ja nichts passieren. Christian fragt nach Frau Pagels, wie es ihr geht und jetzt erklärt nämlich Michael, sie ist dehydriert und hat eine Bänderüberdehnung, wir müssen sie über Nacht hier behalten. Darum meine Frage, gehört diese Szene nicht vor die andere? Weil Christian hier erst erfährt, was mit Frau Pagels ist, aber in der anderen Szene ja schon sagt, ja, wissen Sie, Sie sind dehydriert und das und das.
Ah, oh, da haben wir den zweiten
Szenentausch
in der ganzen Serie. Das ist wahr. Es ist halt dann aber auch unlogisch, warum die Szene bereits so gedreht wurde, dass er das Krankenhaus verlässt.
Naja, ich könnte mir vorstellen, dass man nur denkt, er verlässt das Krankenhaus dadurch, dass die Szene da ist, wo sie ist. Könnte auch sein, er geht dann rein. Weil es ist am Ende nicht ganz klar, also er geht dann eben einfach weg, aber man sieht ihn nicht in oder aus der Klinik gehen.
Okay.
Lass uns mal kurz nochmal reinschauen. Rosalie? Hier kommt er halt so angelaufen.
Er könnte auch eher reingehen, ne?
Genau.
Stimmt, ja.
Und dann am Ende der Szene ist auch nicht klar, ob er dann... er sagt dann hier Tschüss und geht dann so weg, aber könnte sein, er geht jetzt weg oder er geht rein. Also es wird vorher weggeschnitten. Also mein Verdacht ist, die Szenen wurden getauscht.
Ja, finde ich sehr gute Beobachtung. Sehr spannend, ja.
So, später ist er dann an einem Café vorbeigelaufen. Und das finde ich tatsächlich eine ganz süße Sache. Nämlich, er ist offenbar einfach nur am Café vorbeigelaufen und eine Frau, ein Café-Gast hat ihn angesprochen auf irgendwas Ärztliches. Und sein erster Satz der Szene ist dann, ja, wenn es schlechter wird, dann kommen sie in der Praxis vorbei und sie setzt sich dann wieder an den Kaffeetisch. Mhm. Also ist auch eine ältere Frau, also so eine ganz typische Situation, dass der Arzt vorbeigelaufen kommt, der stadtbekannt ist und dann, Herr Doktor, darf ich Sie mal kurz fragen? Mein Fingernagel ist eingerissen und so.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich süß. Auch da ist er noch einer. Aber gut, dass er nicht sofort ein MRT angeraten hat.
Ja.
Ich muss aber noch ganz kurz zu Szene davor sagen, dass ich mich freue, dass Rosalie wieder dabei ist. Also wahrscheinlich, gut, die wohnt jetzt natürlich nicht in der Villa, aber trotzdem hat sie ja mit den anderen auch irgendwie zu tun und ich bin mal gespannt, ob es da zu Konflikten kommt oder wie sich das entwickelt. Ich hätte ja gerne noch ein bisschen verstanden, warum sie jetzt bei Michael wieder ist.
Ja, da wurde viel im Nebensatz erwähnt, wo man nicht so ganz sortiert kriegt, was das jetzt alles aussagt, weil ich glaube, es sollte erklärt werden für Leute, die noch nie die Folgen oder die Serie gesehen haben, wer ist Lisa, Lisa ist seine Tochter, Lisa ist geschieden mit ihm, also es wurde alles so im Nebensatz erklärt, aber man konnte dann am Ende gar nicht mehr sortieren, was ist jetzt die Situation, warum ist sie jetzt wieder da? Da war irgendwas mit einem Urlaub, der nicht stattgefunden hat. Und Michael hat noch so einen Satz, wie, ja, ich wollte sie ja eventuell zu Lisa nach Paris schicken, damit wir auch wissen, dass sie in Paris ist. Und dann hat Chris dann irgendwas mit, ja, mit ihrem Auslandsaufenthalt und so. Und man kommt überhaupt nicht hinterher, was hat das jetzt alles zu bedeuten? Aber ja, irgendwie ist sie wieder da. Und sie ist auch eine ganz schön freche Schauspielerin, finde ich. Eine sehr wache Schauspielerin. So.
Ja.
Kinderschauspielerin.
Ja, stimmt.
So, Tanja ruft also den Namen von Christian, als er da so am Kaffeetisch vorbeigeht. Und die Sache liegt ihr im Magen. Sie dachte, sie sollte das regeln. Er dachte, er sucht jemanden aus oder sie sucht jemanden aus und sie entscheiden gemeinsam. Und Tanja sagt, es war dann ein Missverständnis und es war kein absichtlicher Alleingang. Vielleicht hätten wir doch beruflich und privat trennen sollen. Hatzfeld reitet ständig drauf rum. Und Christian meint, wir beide haben einfach ein Problem zu kommunizieren und die anderen müssen dann darunter leiden. Und Tanja fragt ihn nochmal, ob er nun für oder gegen den Herrn Drewes ist. Dein Gesicht sagt dagegen. Und Christian weiß nicht, ob er ins Team passt. Die ganze Welt spricht von Frauenquote und wir stellen Männer ein. Wir hätten das gemeinsam entscheiden müssen und er tut sich schwer, das vor den anderen zu verteidigen. Finde ich übrigens eine ganz interessante Sache. Ich höre ja sehr gerne Podcasts. Und ich bin jetzt gerade bei meinen Podcasts, die ich so jetzt nicht regelmäßig höre, sondern die ich so von hinten angefangen habe, bin ich so angekommen Ende 2019, Anfang 2020, so in so einer Zeit, wo mir auffällt, in der Zeit reden wirklich alle, wie er sagt, von Frauenquote, von Umweltschutz und von allem möglichen anderen. Und ich habe das Gefühl, über diese ganzen Sachen, die seitdem passiert sind, redet man aktuell wieder über andere Sachen. Man redet über Kriege, man redet über sowas wie AfD, rechte Strömungen, blabliblub. Sehr, sehr wenig ist wie damals so, dass wirklich jedes Gespräch geprägt ist von CO2-Fußabdruck und weiß ich nicht was alles, ne?
Also es war ja hier in Brandenburg vor einem halben Jahr, vor 4 Monaten Landtagswahl. Und das war auch, wir haben mal diese, also mein Vater und ich haben mal diese Sendung angeschaut, so wo sich die Spitzenkandidaten vorstellen. Und das war auch so, dass mein Vater am Ende meinte, Klimaschutz kam kein einziges Mal vor, das Thema, einfach weil alles andere das so voll überlagert, das stimmt. Ich finde ja hier, dass Christian aber ein Argument verdreht, dass es unlogisch ist, weil es geht ja auch bei Frauenquote auch darum, Frauen in Führungspositionen. Und hier geht es eher natürlich um, heißt ja auch Fachassistenz sozusagen. Also dass Assistenzjobs oft an Frauen gehen und die Bosse dann aber meistens die Männer sind. Und es ist so ein bisschen unlogisch, dass er dann sagt, naja, in der sozusagen in der Assistenzposition sollten wir schon nach wie vor die Frauen haben. So.
Ja, es ist sowieso ein komisch verdrehter Konflikt, finde ich. Ja. Also der, man will irgendwie eine Story erzählen über geschlechteruntypisch besetzte, in diesem Fall also Männer besetzte Berufe in, oh Gott, jetzt verzettel ich mich, den Satz kriege ich nicht mehr zu Ende. Also man will eine Geschichte erzählen über einen typischen Frauenberuf, der von einem Mann besetzt wird. Was ja erstmal eine Geschlechterstory ist, die erstmal ja von vielen erzählt werden kann. Genauso ja umgekehrt ab und zu ein typischer Männerberuf, der von einer Frau gemacht wird. Irgendwie hat man vielleicht Lust gehabt, das Klischee zu umschiffen. Also dass man nicht sagt, man zeigt die Story einer Frau, die sich als selbstbewusste Schmiedin zurechtfindet, sondern man zeigt es umgedreht, weil man nicht zu klischeebehaftet werden will, aber dadurch wird es irgendwie total konfus, was jetzt hier eigentlich die Aussage sein soll.
Ja, und ganz, ganz generell sind da so ganz viele Sachen, die so auch im Praxisablauf dieser Bewerbung unklar sind und auch sozusagen, was er, also können wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn alles sozusagen geklärt ist, aber da, ich finde, das trägt alles sehr zu Konfusion bei, was wir da machen.
Im Garten spielt Inge Fußball mit Rosalie. Paul und Lotte machen ihre Hausaufgaben und Paul meint, Inge hat mit ihm nie Fußball gespielt früher. Und Inge erklärt, das ist ganz einfach deshalb, weil du nicht spielen kannst. Und er sagt, ey, ich habe auch Gefühle.
Das fand ich einen schönen Diss, weil das ja ein freundschaftlicher Diss war.
Ja, also. Ja, ist okay. Tanja, Christian, Anke und Pivi kommen auch dazu, pünktlich zum Abendbrot.
Natürlich.
Ja. Und Christian findet es toll, dass wir hier mal wieder als Familie zusammen sind. Wer ist eigentlich jetzt nächster mit der Familienplanung dran? Anke meint, sie sind durch, Paul plant noch nicht. Und Inge meint ganz trocken, mit mir kannst du auch nicht mehr rechnen.
Da gab es einen komischen Schnitt, weil Weil es war so, dass das gefilmt wurde und Lotte erst ganz normal darauf reagiert und dann gibt's aber einen Schnitt, dass sie plötzlich, oh, also der war jetzt hart oder so. So, und diese Lacher, die passten gar nicht zusammen. Also ich würde ja nicht nach so einem Lacher nach 5 Sekunden plötzlich sagen,
das war Kontinuitätsfehler, so, ne?
Ja, genau. Ja. Das war. Aber ich fand's krass, dass Anke das einfach brutal schon ausgeschlossen hat. Wir sind durch. Also wüsste ich gerne, ob das mit Pibi abgesprochen war.
Vielleicht ist es auch nur die Andeutung, dass sie nicht durch sind.
Das kann natürlich sein, stimmt.
Nachts sind Paul und Rosalie dann noch am Kühlschrank und naschen und Christian erwischt sie und fragt, solltet ihr nicht im Bett sein? Rosalie sagt, ja, wir hatten Toast und Christian sagt, Schokoladenpudding-Toast. Sie vermisst ihre Mama, aber bei euch ist es auch sehr schön. Christian nimmt auch einen Löffel und löffelt ein paar Schokoladenpuddinglöffel mit, schickt sie dann aber doch ins Bett. Sie sollen nicht so viel schwatzen. Paul muss morgen in die Schule. Und es gibt dann noch einen kurzen Moment, als die Kinder weg sind, wo er darüber nachdenkt, den Pudding eventuell aufzuessen. Aber stellt ihn dann doch weg.
Fand ich ja eine sehr süße Szene. Also da merkt man schon, dass Christian auch so jetzt fast schon in Teilen mehr in so einer, da verhält er sich schon mehr wie der Opa, der er ja auch ist, sozusagen, als ja Opa und Vater zugleich in der Szene.
Stimmt.
Also dieses Schokoladenpudding-Durst und also irgendwie so und hast du denn Heimweh und irgendwie sowas.
Stimmt, das ist sehr großväterlich.
Ja.
Ist eigentlich faszinierend, ne, dass er, naja, wie alt ist Rosalie, vielleicht 8 oder so?
Na, wenn sie jetzt auf Liste, ja genau, kann sein.
Ja, und gut, ja. Paul ist jetzt schon 15, aber es sind ähnlich alte Enkelin und Kind. Das ist
ja, ja, ganz, total. Ganz interessant. Er ist spät Vater geworden und früh gleichzeitig sozusagen, ne.
Er ist ja eigentlich mit Piwi und Lisa recht früh Vater geworden und dann eben nochmal spät.
Das genau, ist deswegen, halt, ja.
Die Pargels schlafen in der Klinik, sie steht nachts auf und will allein aufs Klo, aber stolpert, er macht sich Sorgen. Sie soll ernst nehmen, was der Doktor sagt, sie soll sich schonen und er hilft ihr. Die Patientin Wegner ist am nächsten Tag dann wieder da, ist angestrengt mit den 2 Kindern. Sie hat immer gedacht, wenn man schon ein Kind hat, dann fällt das 2. gar nicht auf. Aber es ist gar nicht so.
Komisch. Wie konnte das denn passieren?
Tanja spricht sie auf die Rückenschmerzen an wegen der Beckenbodensenkung. Sie war noch nicht einmal bei dem Kurs und will auch jetzt nicht später einsteigen. Gibt es da nicht eine andere Lösung? Und Tanja macht einen Anruf. Bei wem denn wohl? bei Hatzfeld sicherlich. Sie machen einen MRT.
ganz genau. Das ist immer ein schönes Argument, wenn Leute irgendwo ein bisschen zu spät dran sind, erst sich was um was nicht kümmern und dann wird dieses Kümmern sozusagen zum, wie hast du es genannt, dieses Weaponizen.
Weaponized, ja.
So, dass man das dann als Argument wiederum nimmt und dann doch nicht gar nicht erst teilnehmen zu müssen.
Also, man baut sich seine eigenen Hürden.
Ja, genau.
Hatzfeld und Christian haben ein Gespräch. Hatzfeld meint, er hat eine Chance als Partner verdient, trotz dieses ganzen Abrechnungsdesasters von vor einigen Staffeln. Und er macht sich schon länger Gedanken, seit Tanja nämlich eingestiegen ist. Sie hat noch nie eine Praxis geführt und es ist ungerecht. Er ist länger da und er hat investiert. Er will mitgestalten und sich einbringen. Die Radiologie ist finanziell genauso viel wert wie alle anderen Abteilungen. Und er will auch mitbestimmen, wer hier arbeitet. Christian ist so ein bisschen abwesend die ganze Zeit, guckt so in seine Unterlagen und deswegen geht Hatzfeld raus, denkt, er hat auf Granit gebissen. Aber als er fast an der Tür ist, sagt Christian, gut, einverstanden.
Und hier haben wir den nächsten Vollidioten bei seinem Versuch, eine Promotion zu bekommen. Also wie kann man sich so blöd verhalten, muss ich mal sagen. Also sozusagen, ich kann doch nicht, wenn ich was von jemandem möchte, so in die Konfrontation gehen und dann auch so irgendwie, weiß nicht, wenn du dein Ziel noch nicht erreicht hast, dann warte doch mal ab, was das Gegenüber sagt und verlass nicht den Raum zum Beispiel. Also ist er dann, und wie er da so, er müsste ja positiv kommen mit irgendwelchen Gestaltungsmöglichkeiten, die es gibt und was er dann sagt, er findet ja den Weg der Praxis sehr kontinuierlich und er ist jetzt auch nach seinem Ausrutscher ist er jetzt auch sozusagen gutes Mitglied der Praxis, was weiß ich nicht. Er ist jetzt am zweitlängsten nach Christian dabei. Also er könnte ja Argumente für sich ins Feld führen, aber er macht das auf einen aggressiven Ton, der sozusagen klar ist, ich setze mich jetzt gegen dich auch durch und der ja natürlich Christian nie dazu einladen wird, ihn als Partner mitzunehmen.
Ja, also ich meine, er hat diese Stelle in der Klinik abgelehnt und hat das ja auch dann öffentlich gemacht, auch wenn unfreiwillig, dass er also auch andere Möglichkeiten hätte zu arbeiten.
Stimmt.
Da er hat schon gewisse Druckmittel auf seiner Seite und ja. Hatzfeld oder nee, Christian fragt dann oder sagt dann, ja, er ist einverstanden, wenn Frau Ewald nichts dagegen hat und Hatzfeld meint, sie müssen also erst Frau Ewald um Erlaubnis bitten.
Ja, auch das wieder so ein blöder Satz.
Wenn sie mal nicht ulkig. Ich verstehe die ganze Konstellation nicht so ganz. Das ist jetzt Tanja da Partnerin, aber Hatzfeld nicht? Und wenn ja, warum?
Das finde ich an dieser Folge auch so schlecht konstruiert, dass man das nicht genau weiß. Genau. Hm. Also es scheint so zu sein, dass Christian der, man ist doch nicht Partner, wenn man keine Partner hat sozusagen, oder? Dann ist man doch der alleinige.
Ja, wahrscheinlich ist er der alleinige Chef und sie haben ja auch Tanja angestellt, wobei ich sich frage, wie das nach Lisa, also vielleicht war Lisa Partnerin und dadurch, dass Lisa weg ist, ist Christian vielleicht alleiniger Partner stellt Tanja und Hatzfeld an und jetzt ist Tanja aufgestiegen zu, also jetzt ist es die Praxisgemeinschaft Kleist-Hatzfeld. Ich weiß nicht. Also es ist eine komische Konstellation, die ich nicht so ganz durchschaue.
Ja, und das ist auch ein, finde ich, technischer Mangel, dass sie das nicht erklären.
Mhm. Hatzfeld meint, wenn er hier einsteigt, da kommt auf jeden Fall dieser neue Sprechstundenhelfer weg. Und Christian gibt noch ein Dokument für Nora mit. Tanja kommt zu Piwi, stellt Frau Wegner vor, erzählt von der Beckenbodensenkung und den Rückenschmerzen. Piwi meint, das kriegen wir hin. Tanja gibt Herrn Drewes die Verordnung, sagt sie. Piwi meint, na, Hauptsache er weiß, was er damit machen muss. Und Tanja meint, gib ihm eine Chance. Er kann nichts dafür. Wofür? Also, dass er ein Mann ist.
Ja, also auch das wieder. Also wir müssen nachher echt nochmal die ganzen... Also, weil geht's dir denn so, dass du den Streit um Herrn Drewes überblickst?
In gewisser Weise schon. Also wenn es offenkundig nur darum geht, was ich jetzt glaube, dass es halt eine Sexismusdebatte ist um Männer an diesem Arbeitsplatz. Weil...
Ja.
Oder, naja, ich weiß nicht. Ab und zu scheint ja auch durch, dass sie ihn für unqualifiziert halten, weil er nicht, weil er keine Berufserfahrung hat. Ja. Aber in anderen Momenten geht's nur darum, dass das ein Mann ist.
Genau. Es ist so viel so komisch miteinander verstrickt. Ich schieb's die ganze Zeit nach hinten, aber ich muss es nochmal nach hinten schieben. Mhm. Nachher nochmal, ja.
Okay. Ist übrigens witzig, weil ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht entschieden, wer mein Dahlmann wird.
Ach so.
Weil wir haben ja wirklich spitz auf Knopf aufgenommen und ich war kurz davor fertig. Ich habe einen Verdacht, aber gerade eben habe ich noch einen zweiten Verdacht bekommen. Wir werden darüber noch sprechen. Christian kommt später zu Tanja, erzählt ihr, dass Hatzfeld Partner werden will. Tanja, war das klar? Christian nicht so. Und Tanja meint, naja, du bist ja auch ein Mann. Sie könnte ihm also Intuition und Feingefühl absprechen. Es bleibt eine Folge mit interessanten Genderrollen. Und nachdem sie ihn bei den Bewerbungen so falsch verstanden hat, Fragezeichen in Klammern, weil müsste sie dann nicht Intuition und Feingefühl abgesprochen bekommen, weil sie ihn nicht verstanden hat, statt dass er sich missverständlich ausgedrückt hat? Also ich verstehe es nicht. Naja. Christian sagt, hat er es denn verdient, Partner zu werden? Und Tanja meint, ja, er ist ein guter Diagnostiker und das schätzt sie. Ist denn noch irgendwas? Und Christian meint, ja, er würde sich dann von dem neuen Mitarbeiter trennen. Und Tanja regt sich darüber auf und sagt, er ist überhaupt nicht in der Position, irgendwelche Forderungen zu stellen, außer du willst Herrn Drewes nicht und benutzt jetzt Hatzfeld als Ausrede. Christian wird aber gerettet. Es klopft nämlich und Nora kommt herein. Frau Wegner möchte Tanja nochmal sprechen. Sie entschuldigt sich dafür, dass sie sich so gewehrt hat. Sie hat schon ein ganz neues Körpergefühl. Das ist ein Spitzenphysiotherapeut. Ist aber wirklich so, ne? Nach einer Stunde sind immer alle wie geheilt.
Ja, ja. Piwi ist die Wunderwaffe, ja.
Ja, ich glaube, das war's dann mit Frau Wegner. Also, ein neues Körpergefühl.
Also, wir haben ja schon festgestellt, dass hier viel ausgeteilt wurde, auch besonders von Hatzfeld. Ich finde aber, dass eigentlich Tanja richtig krass hier gerade gegen Christian ausgeteilt hat. Also, dass sie sagt, du bist dagegen, gegen den Neuen, und nutzt Herrn Hatzfeld als Vehikel.
Hm.
So. Damit sagt sie ja, du bist gegenüber mir nicht ehrlich und bist einfach nicht offen und sowas und traust dich auch nicht vielleicht deine eigene Meinung zu sagen. Also das finde ich, ist ein relativ heftiger Vorwurf, der schon von einem enormen Misstrauen auch zeugt.
Hm.
Zumindest in der Situation.
Es war halt nicht klar, ob es nicht eventuell wirklich so ist, weil Hatzfeld ja sagt, naja, das Erste, was ich dann mache, ist diesen Typen wegschaffen.
Hm.
Und Christian sagt nicht, jetzt hören Sie mal auf, sondern sagt, geben Sie das Dokument übrigens noch Nora. Also er sagt ja dazu nichts. So.
Ja, ja.
Also man weiß in dem Moment als Zuschauer nicht, ob vielleicht Tanja sogar recht hat.
Mhm.
Nora erklärt Herrn Drewes draußen die Dinge am Empfang und er merkt, dass in der Praxis irgendwie eisige Stimmung ist. Nora meint, die anderen haben Vorbehalte gegen Männer am Empfang. Neandertaler eben. So wie die Neandertaler immer Vorbehalte
haben. Ja.
Männer als MFA, wie MFA.
MFA, ja. Genau, wir kennen das noch von damals. Ja.
Drewes meint, wenn Christian sich gegen mich ausspricht, dann bin ich raus. Es ist frustrierend, so kurz vorm Ziel, und er will diesen Job unbedingt. Und Nora meint, dann zeigen Sie, was in ihn steckt. Frau Pagels packt in der Klinik ihre Sachen. Der Mann meint, sie könnte noch bleiben eine Nacht, aber der Stationsarzt hat sie entlassen. Das ist wieder mal eine Frage vielleicht für unsere medizinischen Kontakte, die wir so haben. Kann man in der Praxis bleiben, wenn der Stationsarzt sagt, dass man gehen soll? Nein, ich werde aber noch eine Nacht bleiben, um sicher zu gehen.
Ah, ja, stimmt.
Gute Frage,
ja. Ja.
Sie will zu dem Termin mit Frau Ewald. Er findet, es ist zu früh. Und, was ich auch nicht wusste, den Blumenstrauß, der irgendwie am Bett steht, mitzunehmen, bringt Unglück. Mhm. Deswegen lassen sie ihn stehen. Bringt aber dann auch nichts. In der Praxis-Lounge sitzen jetzt Hatzfeld, Christian, Tanja und Piwi, und Hatzfeld posaunt heraus. Jetzt, wo ich hier Partner werde, würde ich gern nochmal über den neuen Mitarbeiter reden. Und Piwi, Partner? Was ist hier los? Reden wir überhaupt nicht mehr miteinander.
Und vor allem, da möchte ich mich gerne als Serienzuschauer anschließen, wird uns jetzt gar nichts mehr gezeigt. Also die Bestätigung, sie werden jetzt Partner. Ja. Gut, er meinte ja irgendwie so ein bisschen, glaube ich, gut, ne? Aber das war doch jetzt nicht die offizielle Benennung.
Ja, also vielleicht ist es aber auch Hatzfelds Art zu sagen, ich werde jetzt hier Partner. Also ja. Christian hat nichts dagegen gesagt. Also ich bin jetzt hier eigentlich schon Partner. Eigentlich gehört mir das ja alles schon.
Naja, das kann natürlich sein, seine Interpretation, ja.
Tanja sagt, es wird nicht auf Piwi eingegangen, sondern sie sagt,
das war am schönsten.
Ja. Ja, sie sagt, wir sollten unseren Missmut jetzt nicht an Herrn Drewes auslassen. Und Hatzfeld meint, naja, da er ja nicht bleibt, alles klar, machen wir
das. Das wiederum war ein geiler Satz an sich, ne? auch wenn er unsympathisch war, aber so schlagfertigkeitstechnisch war der sehr gut.
Ich muss sagen, generell so schöne, scharfzüngige Dialoge, also auch das vorhin, wo ich den Boxkampf beschrieben habe, so dass da immer noch einer draufgesetzt wird. Später gibt's noch eine Szene am Empfang, die ist auch ganz ähnlich. Christian meint, Drewes hat einen klaren Auftrag von Tanja bekommen und sie als Partner haben das auch zu respektieren. Hatzfeld sieht das anders. Dieser Junge macht keinen zuverlässigen Eindruck. Christian kann das nicht widerlegen, aber er bittet ihn, in aller Form, nicht ständig irgendwelche Vorverurteilungen vorzunehmen. Hatzfeld meint, wenn er ein Fehlgriff ist, gibt Christian das dann zu. Und Christian sagt selbstverständlich und Hatzfeld, genügt das. Frau Pagels kommt auf Krücken in die Praxis, aber hat dann einen Schwächeanfall. Nora holt den Doktor und Herr Drewes bringt sie in eine stabile Seitenlage und bleibt bei ihr, erzählt dann Christian, als der dazukommt, schwacher Puls und beschleunigte Atmung. Frau Pagels hat ein Engegefühl. Christian bringt sie in ihr Zimmer, sie machen einen Ultraschall und wir sehen, Schilddrüse echonormal strukturiert, aber doppelt so groß.
Der Klassiker.
Schilddrüsenunterfunktion. Bisher ist der Körper damit zurechtgekommen, aber jetzt, nach diesem Vorfall mit dieser Dehydration, hat sich der Zustand wohl verschlechtert und es drohen Komplikationen. Christian meint, wir geben ihr ein Schilddrüsenhormon intravenös, aber das geht nur stationär, also zurück in die Klinik. Herr Drewes soll einen Krankenwagen rufen und kriegt noch einen Sonderlob für die erstklassige Arbeit. Was hat er gesagt? Übrigens, junger Mann.
Also auch von ihm wird er nicht benannt, ne? Ja. Mit Namen.
Später am Empfang hat er den Krankenwagen dann gerufen. Hatzfeld lobt Tanja, dass sie die Hormonwerte bestimmt hat. Und Herr Drewes meldet sich da auch dazu und meint, das hat ihr vielleicht sogar das Leben gerettet, Dr. Ewald. Dr. Ewald, sagt sie, sagt er. Was ja faktisch falsch ist.
Oh, ja.
Aber Hatzfeld sagt,
nicht dazwischenfunken, wenn Ärzte sich unterhalten, ja? Sprechstundenhelfer.
Oh, ich wüsste ja auch sehr gerne, es wird ja leider in der Kameraauflösung, in der Kameraposition nicht gezeigt, ob da irgendwer dahinter war von den Patienten. Also was da sich am Empfang ja schon abspielt, hat er die Waldfee. Ja.
Ist lustig, dass Hatzfeld jetzt hier wiederum vergisst, also wenn Ärzte sich unterhalten, da schließt er sozusagen jetzt Tanja mit ein in, also er schließt ja sonst Tanja oft aus, weil sie keinen Doktor hat und hier, wir sind jetzt hier die Ärzte und du bist hier nur die Sprechstundenhilfe.
Ja, das ist wahrscheinlich sozusagen so die Art und, also das ist ja immer seine Art und Weise, glaube ich, zu denken, dass einfach immer die, der nächst untere Rang so ausgeschlossen wird und er ist sozusagen Champions League und, ja.
Ja. Tanja sagt, er hat einen Namen und hat vielleicht...
Und er würde sich verdienen müssen, dass ich mir den merke.
Und es geht weiter. Nora sagt, so können Sie nicht mit ihm reden. Und Hatzfeld sagt,
du machst auch noch Muttersöhnchen oder was? Das wird ja immer schlimmer.
Das ist so richtig lustig, weil da so ein richtig pumpiger Privatmensch mit reinkommt. Ne? Da ist ja auch überhaupt nicht mehr Arzt.
Ja. Drewes steht für sich ein und sagt, er lässt sich hier nicht wegekeln. Wenn Sie mich loswerden wollen, dann weisen Sie mir einen Fehler nach, Dr. Hatzfeld.
Von Hatzfeld, ja. Von mir aus.
Ja, auch er kann schlagfertig sein. Es ist halt irgendwie lustig, bei von Hatzfeld, dieses Betonen auf diesem von Hatzfeld legt natürlich auch echt immer eine krasse Schwäche bei ihm offen, ne? Dass man weiß, wie man ihn sehr, sehr einfach, also in der Schule würde ich sagen, wenn er schon in der Schule so gewesen wäre, da wissen die anderen, wie sie ihn mobben können, weil man einfach ihn schnell auf die Palme bringt mit einem sehr, sehr einfachen Mittel.
Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum. Also, dass er in der Schule immer Hatzfeld genannt wurde. Vorher war er auf diesem Elite-Gymnasium, da bestimmt alle einen Adelstitel.
Ja, nur er wurde Hatzfeld genannt, vielleicht.
Ja. Aber das war schön gespielt von dem Schauspieler, den Namen ich jetzt nicht habe, von dem Drewes, denn der hat dieses von so rausgestellt. Ja. Von mir aus. Doktor von mir aus. Frau Pagels ist also wieder in der Klinik und Christian kommt herein. Der Puls ist deutlich niedriger, das ist sehr gut, die Medikamente helfen. Der Mann fragt, was noch alles passieren kann, aber sie ermahnt den Mann, wir sollten in unser Schicksal Vertrauen haben, es ist doch alles gut. Christian verschreibt ihr noch ein paar leichte Tabletten, dann muss sie regelmäßig die Blutwerte kontrollieren, aber es wird alles wieder gut, sie braucht etwas Geduld. Der Mann, Volker, dankt. Für Christian ist es doch selbstverständlich, aber nicht für Volker. Wenn noch irgendwas ist, wissen Sie ja, wo Sie Christian finden, sagt er und geht. Und normalerweise, wo dann hier immer Schluss ist, haben wir hier jetzt tatsächlich noch ein kurzes Gespräch zwischen den beiden Eheleuten. Denn der Mann sagt, ich liebe dich, deine optimistische Art, alles an dir. Ich werde mir mehr Zeit für dich nehmen und die Dinge zu Ende machen, die ich angefangen habe. Also er hat was gelernt. Und letzte Szene der Folge, Tanja und Christian spazieren nachmittags durch Eisenach. Tanja findet es sehr schön, dass er sich hinter sie gestellt hat. Christian ist es leicht gefallen, als er gemerkt hat, dass sie beide an einem Strang ziehen. Tanja fragt, ob sich die Gemeinschaft wieder einkriegt. Sie hat Angst, etwas kaputt gemacht zu haben. Und Christian meint, es funktioniert gerade deshalb so gut, weil wir vier starke Persönlichkeiten in der Praxis haben. Es ist klar, dass es mal rumpelt. Und Tanja meint aber auch uns privat. Die Praxis ist unser Baby. Es ist was Besonderes, was wir da haben. Und Christian sagt nur, ich bin froh, dass wir uns begegnet sind.
Keine famous last words. Ich würde sagen, erstmal der Abspann.
Und dann sprechen wir darüber. Ja, also wir haben ja eigentlich schon darüber gesprochen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, etwas komisch verwinkelte Geschlechterstory. Mhm. Wie gesagt, eigentlich haben wir dazu alles gesagt. Ich fand aber, wie gesagt, die Konflikte ganz schön und eben auch schön scharfzüngig geschrieben. Von daher, ja, hat mir die Folge als neuer Start in eine neue Staffel schon gefallen. Gab eine nette Inge-Szene, gab eine ganz nette Bernd-Szene. Von daher erstmal ein neues Jahr. Relativ vielversprechend.
Okay, also ich bin irgendwie unentschlossen, ob ich auch die Fehler, die die Praxisgemeinschaft macht, ob ich die irgendwie auch den Drehbuchautoren so ein bisschen anlaste. Also ich finde halt, dass es sehr unstrukturiert ist von dem ganzen, also es dreht sich ja wirklich sehr viel um diese Einstellung von dem Drewes. Und das finde ich an sich auch gut. Ich finde es gut, dass wir einen Charakter haben, von dem wir alle noch nicht so ganz genau wissen, wie wir den finden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der eher sehr sympathisch ist oder eher, wie er gezeigt werden soll. Aber es ist auf jeden Fall so einer. Wahrscheinlich soll er eher sympathisch gezeigt werden. Mhm. Aber ich fand ihn trotzdem auch in diesen Bewerbungsgesprächen extrem unsympathisch. So, ich finde es ja übrigens auch lustig, dass von Hatzfeld und er sich auf eine gewisse Art sehr, sehr ähnlich sind. Also beide haben irgendwie so eine Art von, sie hatten, als sie in die Praxis kamen, irgendwie Dreck am Stecken. Mhm. Und beide haben das in diesen Bewerbungsgesprächen jetzt hier auch nicht so richtig hinbekommen und sind aber anscheinend total der Sache zugetan, also diesem medizinischen Ding. Also eigentlich sind sie sich wahrscheinlich näher, als sie denken. Aber ich finde halt, also dieses Bewerbungsverfahren, es gibt dann zum Beispiel, ist es so, dass für mich einfach sehr unklar ist, also zum einen, wer ist Partner und sehr unklar ist, wer ist einstellungsbefugt. Weil das Gespräch für Tanja sagt auch, du kannst es machen, Die Unterschrift müsste aber garantiert Christian leisten, weil der der Chef ist, es sei denn Tanjas Partner, was wir jetzt nicht wissen. Dann allerdings wird er nochmal zum Gespräch mit Nora geschickt. Das kann ich verstehen, dass Nora das auch bestätigen muss. Aber er sagt dann zum Beispiel, kurz danach ist er ja schon, arbeitet er am Empfang und sagt dann zu Nora ich bin mir so, ich habe einfach so Angst. Und dann sagt, dass das irgendwie nicht klappt oder irgendwie sowas. Und dann sagt Nora zu ihm, hä, Sie sind doch sonst so ein Kämpfer oder sowas. Geben Sie mal nicht auf. So, und dann sagt er, ja, aber wenn man so kurz vorm Ziel scheitert, das haut einen aus der Bahn oder sowas. Das finde ich in sich schon ein bisschen widersprüchlich, dass er, also ihn als Charakter, weil er ja kurz danach gegenüber von Hatzfeld so aufmüpfig ist. Aber ich denke, ja, wenn du hinterm Tresen jetzt bist, dann hast du doch die Einstellung schon bekommen. Und von wem hast du sie bekommen? Wenn Christian sie eventuell noch nicht gut heißt, hätten wir das sehen müssen. Dass es diese Einstellung. Also ich wusste bis zum Ende nicht ganz, ob er jetzt da eigentlich arbeitet oder nicht. So, es kann auch sein, dass er sich auf die Probezeit bezieht. So, aber dann müsste man das klarer rausstellen.
Ist alles so ein bisschen unklar, ne?
Genau, das finde ich, und das lacht sich ein bisschen den Autoren, merke ich jetzt auch gerade so an, dass die das nicht irgendwie klarer gestalten. Insgesamt muss man sagen, macht die Praxis einen extrem amateurhaften Eindruck in dieser ganzen Sache. Sie streiten sich am Tresen, da wird Bewerberin am Tresen nachgeglotzt, und es ist halt auch so, weil man muss in dieser ganzen Sache echt bedenken, das ist einfach unfair dem Bewerber gegenüber, ihm nicht das gesamte Team vorzustellen. Also nicht nur unfair diese Frage mit den Leuten, also die sich ja auch übergangen fühlen, so wie bei Peewee, der dann auch wirklich ignoriert wird, reden wir jetzt gar nicht mehr miteinander. Er weiß nicht, wer jetzt sein neuer Chef wird. Das wird dann auch nicht erwähnt. Also ist auch nochmal in der Praxis irgendwie relativ schlecht. Aber dass man halt sagt, hey, wir haben das Team, möchtest du dich mit allen mal unterhalten? Und dann guckst du, ob das für dich passt. So, anstattdessen heißt es, ja, wir nehmen sie, ich habe ein ganz gutes Gefühl, außerdem sind sie der Einzige, der gerade kann. So, das ist jetzt auch nicht unbedingt die Bewerbung, die ich jetzt gerade hören möchte, wenn ich da neu in so einem Team anfange. Weiß übrigens auch, das ist taktisch auch nicht so besonders klug, weil man dann sagt, ach ja, echt? So gehaltstechnisch fände ich es interessant, wenn wir nochmal eine ganz kleine Stufe nach oben gehen. Also von daher fand ich irgendwie, hat mich das Team so geärgert. Und das ist eigentlich, was ja eigentlich gut war, dass man herausstellt, eine Person wird auf die Bewerbungsgespräche angesetzt und sieht sich dann auch in der Berechtigung, das einfach eine mündliche Zusage zu geben. Wenn es dabei geblieben wäre und wenn das klar rausgestellt werden wäre, dann finde ich diesen Konflikt interessant. Dass dann die Männer sozusagen wieder die Arbeit nicht haben wollen, aber dann den Ertrag der Arbeit schon noch selber, die Entscheidung dann selber mitbestimmen möchten. Also ich finde, man hätte es echt ein bisschen besser schnitzen können, diesen Konflikt.
Das ist ja auch bildlich ganz interessant in der Szene, dass Tanja an ihrem Platz sitzt und die drei Männer stehen vor ihrem Schreibtisch und schimpfen auf sie ein. Und sie bleibt ja die ganze Zeit sitzen. Das ist irgendwie ein komisches Bild auch, aber vielleicht ganz bewusst komisch.
Ja.
Ja, okay. Also ich finde, man kann vielleicht unterm Strich sagen, viele Unklarheiten, die da drin sind,
Ungereimtheiten.
Ja, man kann nicht sagen, dass die Sachen nicht Sinn ergeben, aber es ist eben viel so ungenau, dass man nicht genau weiß, wie die Vorzeichen sind. Und das kann man an der Folge schon kritisieren. Ich habe darauf nicht so geachtet, weiß ich nicht warum, weil ich vielleicht einfach irgendwie in den emotionalen Konflikten mehr war, als wie ich jetzt genau verstehe, was da passiert. So, ich habe eben schon angedeutet, das passt dazu, dass ich meinen Daumen noch nicht entschieden habe. Von daher willst du vielleicht erstmal deinen sagen?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Okay, also ich hatte stark überlegt, den Peewee zu geben, weil er ja auch eine Patientin stark verunsichert, indem Tanja gesagt hat zu ihm, gibst du die Unterlagen oder so, dann Herr Drinnes, und er sagt, ja, wenn er dann weiß, was er damit zu tun hat. Tanja reagiert auch wieder so komisch offen, er kann nichts dafür, irgendwie weirder Satz, haben wir ja schon rausgestellt, aber sozusagen von einer Patientin klar zu sagen, ich habe hier übrigens eine Assistenz, die kann gar nichts, ist irgendwie relativ heftig.
Das wäre genau so die Szene gewesen bei mir, ja.
Ah, okay.
Die, über die ich eben noch gestolpert bin.
Ich hatte darüber nachgedacht, sie dem der Bewerberin zu geben, weil sie sich ja bewirbt und eigentlich... Oh nein, habe ich jetzt den zweiten weggenommen.
Nein, aber auch den hatte ich im Sinn, ja.
Dann lass uns aber ganz kurz drüber sprechen, ob man den ihr geben kann, weil ich habe es mir jetzt nochmal ganz kurz angehört und sie sagt ja irgendwie, ihre Praxis gefällt mir, aber ich habe noch ein anderes Gespräch und das ist in Laufweite. So fand ich es wiederum in Ordnung, weil sie ja noch nicht sagt, ich gehe woanders hin sozusagen, oder? Sondern sie spricht erst noch mit denen.
Naja, ja, aber gleichzeitig ist es ja ein Gespräch bei der anderen Praxis. Und sie sagt ja hier fast schon ab mit den Worten, ich habe noch ein anderes Gespräch, aber weiß ja nicht, ob das andere Gespräch, ob die andere Praxis nicht eventuell schon drei andere Bewerberinnen hat, wo sie vielleicht gar nicht die Stelle kriegt.
Ja.
Also ein bisschen eigendoof, so. Dass sie, weil die Praxis hier von Kleist, die könnte ja dann sagen, ja, also ich meine, sie haben ja vorhin gesagt, sie haben schon was, dann haben wir sie jetzt nicht weiter in Erwägung gezogen. Wenn sie dann hinterher ankommt, ach, ich brauche die Stelle doch, die Praxis, wo ich hinlaufen kann, die hat mir abgesagt.
So, ja, so. Es ist aber auch komisch, dass Tanja das sofort als Absage interpretiert. Also, dass sie sofort sagt, okay, mit der wird's wohl nix. Irgendwie, ja, ist so ein bisschen schwer.
Ich würde als Bewerberin die Tür nicht so kategorisch schließen, nur weil ich eine andere, noch ein anderes Gespräch habe.
Ja. Ja, und dieses, und die ist in Laufweite, klingt irgendwie auch so ein bisschen so, da habe ich dann schnell wieder meine Ruhe und so, kann wieder zu Hause zocken oder sowas. Deswegen geht der Dahlmann dann, aber ich würde sie dann nochmal davon kommen lassen oder vom Haken lassen, wie früher unsere Formulierung war. Geht an Michael.
Okay. Der kam jetzt aus dem Nichts. Okay.
Ja, es ist auch, ich bin auch nicht ganz glücklich mit diesem Dahlmann, aber und zwar ist es durch einen kleinen Satz, der von Inge sehr deutlich wird. Sie spielt ja mit Rosalie Fußball, sagt, ja, Michael, ihr geht es gut, du musst nicht alle 10 Minuten anrufen. Und was ist das für ein Misstrauen gegenüber Inge, die nun wirklich eine großmütterliche, feste Figur dann immer war, dass er anscheinend mitten in seinem Job immer anruft, geht's Rosalie gut? Ja, geht's Rosalie immer noch gut und sowas? Also man kann ja, warum? Also es gibt überhaupt gar keinen Anlass, einfach denen nicht zu vertrauen. Und ich dachte so, mich wird das ja richtig nerven, wenn ich auf jemanden aufpasse und wenn jetzt gerade kein Krankheitsfall vorliegt, dass einfach man nicht sagt, hey, wenn was ist, meldet ihr euch.
Ja.
So, da sind alle im Garten. Wo ist das Problem? Was soll passieren?
Ja. Nee, den finde ich sehr gut, weil der ist schön versteckt. Ich hatte auch die Bewerberin in der engeren Auswahl und ich hatte auch Pibi in der engeren Auswahl. Aber ich bleibe dann bei einer Person, die nicht auftritt in dieser Folge. Und zwar dem Unteroffizier der Bundeswehr.
Ja, sehr schön, ja.
Denn ich glaube, also ich war nie beim Militär, nie bei der Bundeswehr. Aber von allem, was ich so mitbekommen habe, ist, glaube ich, das Entscheidendste, würde ich jetzt mal ganz kühn behaupten, was man da lernen kann, Kameradschaft.
Mhm.
Und es ist viel, viel wichtiger, dass du dich in einem Ernstfall auf deinen Nebenmann verlassen kannst, auf den Soldaten neben dir, als dass du 10 Kilo von A nach B schleppen kannst in 30 Grad Hitze. Und auch wenn das die Übung ist, in dieser Situation, wo er angeblich wegen Gehorsamsverweigerung aus dem Militär geflogen ist, auch wenn das die Übung ist, ist es doch eine super Teambuilding-Maßnahme, wenn ich sage, mein Partner, mein Kollege kann nicht mehr, kollabiert gleich, aber ich trage jetzt noch seinen Rucksack und wahrscheinlich noch ihn stütze ich auch noch mit einem Arm, damit er es auch noch schafft, im Ernstfall zu überleben, im Kriegssituation tatsächlich zu überleben, anstatt dass er seinen Rucksack getragen hat. So.
Ja.
Und ich weiß ja nicht, ob da noch was dahinter steckte, ob er vielleicht was weggelassen hat in der Erzählung, dass er seinen Unteroffizier danach noch dumme Sau genannt hat oder so. Aber wenn das allein der Grund ist, jemanden aus der Truppe zu werfen, glaube ich, dass der Unteroffizier so ein bisschen den Sinn verfehlt hat.
Ja, finde ich schön. kann man so nehmen. Ich habe halt auch, weiß nicht, ob der Dreh ist da, ob das alles so stimmt, wie er sagt. Aber an sich, ja, unterstellen wir mal, finde ich einen schönen Diamond. Ja. Sehr schön.
Die nächste Folge der Familie Dr. Kleist ist die Folge 2 der 8. Staffel und heißt Abschied. Das ist auch die letzte Folge vielleicht.
Oh, 99 dann. Ja.
Es geht um Folgendes. Peewee spielt mit dem Gedanken, ein Jobangebot in der Schweiz anzunehmen. Christian ist entsetzt und reagiert sehr emotional. Er muss sich eingestehen, dass auch für ihn ein neuer Lebensabschnitt beginnt.
Naja gut, das könnte natürlich erklären, warum Peewee so nicht auftaucht, ne? In der im Vorspann.
Das stimmt.
Wenn er jetzt wirklich wenn er jetzt geht.
Muss aber sagen, das fände ich angenehmer, als wenn jemand über die Staffel geht. Dass jemand nochmal zwei Folgen dabei ist und dann der Abschied gezeigt wird.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich hoffe, dass es nicht passiert. Peewee ist schon einer, mit dem ich mich identifizieren kann.
Okay.
Weil er auch so gerne so viel frei macht. Quatsch, deswegen nicht, sondern einfach, weil er irgendwie ist. Er ist, also ich sag mal, man sucht ja, die Serie ist ja so gemacht als Familienserie, dass jedes Alter so ein bisschen seine Figur findet, mit der man sie am ehesten related. Ja. Und das ist bei mir natürlich Peewee alterstechnisch.
Bei mir natürlich Bernd.
So, genau. Genau. So, von daher fände ich es schade, wenn er rausgeht.
Ja. Nee, wäre auf jeden Fall. Aber es wäre ja schon das zweite Mal, lustigerweise, ne? Also war ich schon mal weg in der Zeit lang.
Ja, stimmt. Stimmt.
Beide ursprünglichen Geschwister waren schon einmal weg, sind da einmal zurückgekommen und wären dann jetzt beide weg.
Ja, ich meine, bei dieser ist es überraschend, dass sie jetzt nicht mit Rosalie so mitgekommen ist. Eigentlich so dramaturgisch an sich kommen ja viele einfach laufend davon und kommen wieder zurück.
Also ja. Das ist ja gar nicht so unüblich. Gut, dann hoffe ich,
dass wir wieder zurückkommen nächste Woche.
Ne? Wir kommen wieder zurück, würde ich sagen. Und ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe mal gegendert, das ist eigentlich gar nicht meine Art, haben nicht zu kalte Füße in diesem Januar, der ja meistens ein kalter Monat ist. Mal schauen, wie es sich so in den nächsten Wochen noch darstellt. Aber ein schönes, heißes Bad und verstaubt und altbacken auf den Ohren wird da sicherlich helfen.
Oh.
Und mal schauen. Das ist eigentlich mein Lieblingswort. Mal schauen.
Mal schauen.
Es sagt alles aus.
Es bleibt offen, genau. Ja. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.